Hey, schön, dass du dabei bist. Diese She Happens Folge ist eine Zusammenarbeit mit Oberstdorf.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo, hallo, frohe Ostern noch. Von uns auch und herzlich willkommen zurück. Ihr hört She Happens. Mein Name ist Moritz Bartscheider und mir zugeschaltet zum einen aus Garmisch-Partenkirchen Corinna Horn.
Hi.
Und aus Oberstdorf Vinzenz Geiger.
Servus.
Wir haben ja in der letzten Folge schon konstatiert, für den Skisport war es eine etwas eigenartige Wintersaison dieses Jahr. Ich glaube, das haben wir ja zwischenzeitlich schon ganz gut verdaut. Und es ist trotzdem aber für uns Anlass genug, wie angekündigt, diese Woche mal etwas Verrücktes zu machen. Wir gehen nämlich komplett raus aus dem Skisport, haben eine kleine Spezialfolge für euch in Zusammenarbeit mit Oberstdorf. Und drum, ich habe es gesagt, raus aus dem Skisport. Und aber wir schauen auch ab nach Oberstdorf und haben einen besonderen Gast für euch und sagen da erstmal Hallo nach Oberstdorf. Hallo, lieber Gast. Wer bist du denn?
Ja, guten Morgen. Ich bin der Gast. Ich bin der David Speiser. Komme aus Oberstdorf und bin schon seit jetzt dann 30 Jahren Snowboarder. Und arbeite jetzt als Snowboard-Trainer bei Snowboard Germany oder Snowboard-Verband Deutschland.
Da ist die Katze aus dem Sack. Wir schauen heute aufs einzelne Brett. Finzi, bist du eigentlich schon mal Snowboard gefahren?
Ja, ich habe es einmal probiert, aber schon länger her. Aber ich habe jetzt mit einem Kumpel, mache ich es eigentlich jedes Jahr aus, dass wir jetzt mal boarden gehen. Aber ja, ich will mich immer mal vorbereiten auf das Snowboard-Rennen in Oberstdorf, auf den Bergslalom. Da wollte ich immer mal teilnehmen, aber ich glaube, da brauchst du ein bisschen mehr Übung.
Da kann ich dir sagen, das ist vielleicht auch, das können wir gleich mal vorneweg erklären. Also David, wir kennen schon uns ein bisschen, Finzi und David, ihr kennt euch auch aus Oberstdorf. Coco, ihr kennt euch noch nicht, das ändert sich jetzt dann gleich. Aber das Event schon angesprochen, Finzi, es gibt in Oberstdorf immer ein Snowboard-Rennen am Nebelhorn, den Bankslalom. Den durfte ich auch schon öfter moderieren und ich kann dir aber sagen, Finzi, da ist schon auch der ein oder andere ins Ziel gekommen, irgendwie, der am jeweiligen Renntag zum ersten Mal auf dem Snowboard stand. Also zur Not geht es auch ohne Training, habe ich mir sagen lassen.
Ja, das weiß ich nicht so ganz.
Damit kommen wir zu dir, David. Wie ging das denn bei dir los? War das irgendwie auch, stand da irgendein Rennen an und da hieß es auch ja jetzt mal drauf auf so ein Brett?
Nee, bei mir ging es ja. Das ist wirklich, also Weihnachten 94 los, das ist wirklich lange her, 30 Jahre. Dann war das jetzt auch die 30. Saison oder 31. Ihr müsst sie mal abzählen. Zu der Zeit kam halt der Sport neu auf oder war dann schon präsent. Meine Schwester, die ist 2 Jahre älter, die hat angefangen und dann auch die Freunde, so die Clique drumherum. Ich habe dann noch das Frühjahr 94 fertig gemacht, quasi in Anführungszeichen, mit Skifahren und habe dann im Herbst ein Board bekommen und das Equipment und habe dann angefangen und seitdem fahre ich auch Snowboarden. Genau, ja. Also der Auslöser war, dass es was Neues war, neue Sportart und mal schon Skateboard gefahren und Snakeboard zu der Zeit. Snakeboard ist immer ganz verstunden. Wer das jetzt nicht weiß, was das ist, kann das mal so natürlich im Netz mal schauen. Das waren so wackelig. Also wie ein Skateboard, aber mit beweglichen Achsen, ist ja egal. War kurz ein kleiner Mini-Hype, aber dann Skateboard war dann, ist es dann geblieben, ja. Und Wakeboard war kurz da. Auf jeden Fall ist man dann halt mit der Clique jeden Nachmittag ans Nebelhorn hoch nach der Schule, war ja wirklich luxuriös im Nachhinein, oder wenn man es jetzt sieht, wenn man in der Berge wohnt, ja, so. So hat es dann gestartet und dann auch gleich im ersten Winter ist man dann so U16 deutscher Jugendcup oder wie das hieß, mitgefahren, deutsche Jugendmeisterschaft. Dann gab es noch den Snowboardclub Dilettissima, gibt's immer noch, der auch den Bankitzlaler, von dem wir gerade gesprochen haben, veranstaltet. Und dann bin ich aber auch gleich mit den Freunden zu den Wettkämpfen hingefahren. Da hat dann wieder andere Snowboarder getroffen, so wie es so war mit der Gemeinschaft, Community damals. Und natürlich hat man dann probiert, möglichst seine Tricks zu stehen, die man auch in den Magazinen, damals gab es noch Magazine, gibt es jetzt auch noch, aber in sehr kleiner Auflage, nur noch alle paar Monate. hat man dann da seinen Idolen, die man in der Zeitung gelesen hat, versucht, die Tricks nachzumachen und so, sage ich mal, die ersten Versuche bei den Wettkämpfen, ja, da hat es ihn vielleicht dann schon geärgert, wenn man dann mal nicht so einen Trick gestanden hat oder sowas, aber eigentlich war es so das Zusammensein Happening an sich. So kam das dann zustande, das erste Jahr.
Du hast gerade schon angesprochen, Snowboarden war damals irgendwie ganz neu und ist diese ganzen Boardsportarten sind so irgendwie rübergeschwappt aus den USA. 1994 warst du 14, oder?
14, ja, genau. Ja.
Was nimm uns mal mit in das Oberstdorf von damals. Was war das für eine Zeit? Weil, also man weiß an diesem Standort zum Beispiel nordischer Skisport, alpiner Skisport hat schon eine Geschichte, die Jahrzehnte weiter zurückgeht. Und dann war auf einmal dieses Brett da. Was war das für eine Zeit damals?
Ja, wie es so schön heißt, eine andere Zeit ist jetzt echt schon lange her. Das war auch eine kleine Gruppe an Leuten, oder? Ich weiß nicht, die Verteilung will ich mal sagen, vielleicht 70-80% waren halt auf Ski unterwegs am Board, am Berg. Und die Boarder, die gesnowboardet sind, die hast du eigentlich dann zum Großteil auch schon gekannt noch, so irgendwie persönlich, oder? Noch früher, also damals, oder mein späterer Trainer hat mal erzählt, der hat dann Mitte, Ende 80er angefangen, da hat er, wenn du rumgefahren bist, dann jeden irgendwie persönlich kannt, diese paar hundert Leute. Und bei uns halt auch, und dann war das halt, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren, 30, 40, wahrscheinlich waren es auch mehr, oder? Aber die Hotspots waren halt so Nebelhorn, Fellhorn. Und es war halt dann, ja, die, ich meine, so als Crew oder Gang rumgefahren. Und ja, du warst halt so irgendwie der was anderes, Neues, Outsider-mäßig, aber es ging eigentlich mir immer um das Snowboard, weil der Sport so viel Spaß macht, oder? Das Drumherum hat man wahrscheinlich so mitgenommen und mit coolen Klamotten und diesem ganzen Drumherum und den Lifestyle aus Kalifornien, USA oder Ostküste, wo es alles her ist. Und ja, man hat es halt abgefeiert und wie gesagt, mir hat immer das Boarden an sich und die konstante Weiterentwicklung, was man hat selber machen können an Tricks oder Fahrtechniken und vor allem das Material. Es wurde ja jedes Jahr, wurde das Board immer besser zu der Zeit. Weil es war ja so, sag ich mal, Anfangszeit. Ich meine, klar, die Boards gibt es schon seit 60er oder 70er, dann bin ich jetzt vielleicht auf dem falschen, eine Zeitleiste nicht ganz korrekt, aber ja, so der ganze Lifestyle drumherum und das Material und das, was dazugehört, das war halt total neu, anders und das hat halt dann so fasziniert.
David, man hört das direkt raus, du hast es gerade auch schon so benannt, es ging dir immer um den Spaß am Snowboarden, jetzt für alle skifahrenden Menschen, wir sind ja doch auch eher ein Ski-Podcast, muss man sagen. Was ist das für ein Gefühl? Was hat damals in dir ausgelöst, als 14-Jähriger zu sagen, okay, gut, das ist jetzt mein Wintersportgerät. Die Ski können weg, da stelle ich mich drauf, da mache ich weiter.
Das war halt dieses Surf-Light-Gefühl durch den Schnee und speziell halt durch den Tiefschnee und das anders schon draufstehen. Das war halt dieses erste Aha-Erlebnis und das ist dann für immer geblieben, oder? Ja, also da komm ich nicht drum rum. Ja. Und dann hast du halt die Softboots noch und die Schnallenbindung. Alles ein bisschen weicher. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es zu damaligen Zeit schon die breiten Powder-Ski gab. Ich glaube, das hat auch gerade erst zu angefangen, aber ich wollte es einfach ausprobieren und das hat mir dann völlig angefixt. Und damit bin ich geblieben, ja. Und wenn man mit ziemlich viel Geschwindigkeit so einen großen Kurve fährt, Frontside oder Backside Turn, bestimmt hören welche zu, die mit was anfangen können, oder Skifahrer, die auch surfen, dann kann man das vielleicht nachvollziehen, ja. Und dann hast du hinter dir so einen großen Spray im Tiefschnee, das sind schon dann tolle Sachen. Und du kannst halt auch, was auch cool ist, du kannst natürlich auch umspringen und dann fährst halt Switch oder Fakie, also quasi verkehrt rum, ich stehe mit dem linken Fuß vorne, regular heißt das, und wenn man kann ich umspringen, dann fahre ich mit dem rechten Fuß vorne und dann kann ich quasi alles gespiegelt machen. Und aber auch, das ist dann sehr anspruchsvoll, schwierig. Und so kann ich dann auch auf der Piste fahren oder im Funpark springen oder Tiefschnee ist dann sehr schwierig, aber Race fahren und so weiter. Und beim Skifahren geht es auch, aber nur in einem begrenzten Bereich. Klar, die Profis, Freeski, wie Powder, Profis und so weiter können das dann auch auf höchstem Level machen, aber dadurch machst quasi nochmal eine neues Kapitel auf und kannst dann eigentlich nicht unendlich viele, aber die ganzen Tricks und so weiter, alles nochmal, gibt es so ein Upgrade oder eine Verdoppelung der Möglichkeiten.
Ich glaube, da wo du angefangen hast zum Snowboarden, da hat es sicher noch keine die fetten Powderlatten gegeben, wie es jetzt gibt. Also ich glaube, da war es mit dem Board schon nochmal cooler im Tiefschnee, wie es jetzt heutzutage, glaube ich, gibt es Ausrüstung für alles. War vielleicht das Snowboard noch ein bisschen, hat einfach mehr Auflagefläche gehabt auch im Tiefschnee. Und jetzt ist es ja ähnlich wahrscheinlich.
Jetzt ist es ähnlich, jetzt sind wir also breiter Tiefpowder-Ski, ist ja der, also so ein Board, sag ich mal, hat 25, 26 Zentimeter in der Mitte und glaube, die klassischen Powder-Ski, du kennst ja eh aus, da kommst du auf die gleiche Fläche, die haben unter der Bindung auch 110, 112 Millimeter. Ja, und jetzt fällt mir noch ein, nur von der Zeitleiste, es gab dann Ende 90er, als Gegenentwicklung haben sie dann mit dem Carving-Ski angefangen und danach ging, glaube ich, dann der Powder-Ski los und die Carving-Nummer war ja dann um 2000 das Riesending. Ich weiß nicht, da gab es immer das Carving-Wochenende im Festival am Nebel irgendwann im Januar. Und 2000, 2001, 2002 war dann, glaube ich, schon der Peak vom Snowboarden, wenn man es jetzt rein Verkaufszahlen wirtschaftlich sieht, oder? Da hat man es dann schon voll ausquetscht gehabt.
Ja, da hat sich in der Zeit schon viel getan. Noch eins zum Thema, bevor wir wieder zurück zum Board kommen, es soll ja heute um Snowboarden gehen, aber zum Powder-Ski. Ich habe da letztens wieder ein Video gesehen, das muss Mitte, Ende 90er gewesen sein, von so einem, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber so ein Ami aus Colorado, der da die ersten Experimente gemacht hat, indem er einfach Skibindungen auf Wasserski montiert hat und dann das erste Modell quasi ein Nachbau dieses Wasserskis, und das war auch genau diese Zeit. Also da generell irgendwie im Wintersport am Berg hat sich viel getan zu der Zeit. Du hast vorhin schon gesagt, es ging dann auch darum, irgendwie Tricks nachzumachen, die man irgendwo von seinen Idolen gesehen hat, in Magazinen etc. Jetzt ist ja aber nun mal die Sportart, mit der du dann auch bis zu Olympia gekommen bist und der du jetzt Trainer bist, das ist ja eigentlich gar nicht so ein Thema beim Snowboardcross. Kannst du uns da vielleicht nochmal mitnehmen, weil wahrscheinlich war das damals noch gar nicht so ausdifferenziert, wie man das im Skisport vielleicht kennt. Okay, es gibt die machen das mit dem Brett und dann gibt es die machen das damit, sondern das klingt ja erstmal danach, als hätten damals irgendwie erstmal alle alles gemacht.
Ja, tatsächlich, also um das gleich aufzugreifen, war es schon so, dass zu der Zeit noch einige Leute, oder sogar mehr, haben alle alles gemacht. Also bei diesen Wettkämpfen, da gab es zum Beispiel die ISF, International Snowboard Federation, so wie, das war so privat Profi-Verband, wie jetzt die WSL, die WSL, die World Surf League heißt es, mit dem großen Toursponsor. Und da sind die Leute tatsächlich auch Bordercross und Pipe noch gefahren und zum Teil noch welche Alpin. Das hat man dann so kombiniert. Oder Alpin, also in dem Fall heißt es Slalom-Snowboard, weil es jetzt auch noch die Selina Jörg, die man vielleicht kennt für die regionalen Podcast-Listener, was sie macht, das war damals so, dass das welche kombiniert haben. Und ja, man ist dann einfach so reingestartet. Und bei mir, im Hinblick auf deine Frage, der erste Teil der Frage, ich bin dann hier so das Slopestyle-Contest, die hießen damals noch Obstacle-Kurs, also war halt ein anderer Name, es war das gleiche, waren Schanzen-Rails und Boxen und so weiter mitgefahren. Dann Halfpipe gab es schon in Oberstdorf. Es gab hier auch ein paar Mal einen Weltcup in der Halfpipe oben am Nebelhorn. Die war damals in der Nähe von der Vierder-Sessellift-Tal-Einstieg in dieser Mulde, das Pfannholzlicht, da ist die Abfahrt, um jetzt ganz lokal zu bleiben. Und dann hat man, das hat man so zum Privatfahren, selber fahren Spaß gemacht, aber das mit den Bepunkten und so, das war dann nicht so mein Ding. Und wir haben da, um es jetzt etwas zu verkürzen, wir sind dann immer oft am Feldland zusammen beim Tiefschneefahren gewesen, sind da die alte Straße zum Naturfreundehaus, diese Teerstraße, diesen Ziehweg, immer am Ende vom Tag, so als Abschluss zu 5, zu 6 gefahren und haben da unsere Bordercross-Strecke runtergeheizt. Und dann sind auch die ersten Rennen auch schon am Nebelhorn gemacht oder veranstaltet worden. Und ich war dann auch bei der Bordermania in Walsertal bei einem dabei, Bordercross. Und es kam dann Bordercross, das ging 1994 los, wo ich quasi angefangen habe. Und das ist dann auch relativ groß geworden mit Swatch als Toursponsor und da konnte man zu der Zeit dann so als Nobody auch einfach ein Startgeld von $250 zahlen und hat dann in Laax in der Schweiz, sind wir dann hingefahren mit dem Bus und dem Zelt, einmal, zweimal und dann haben wir auch Ferienwohnung genommen. Und da konnte ich einfach Startgeld zahlen und einfach mitmachen. Da hast du 5 Tage einen Skipass bekommen und da hast du dadurch die Vorqualifikation und die Hauptqualifikation so durchgekämpft. Und dieses Bordercross-Fahren mit Freunden, so als Abschluss des Tages, das hat mich dann ziemlich angefixt, dieses wirklich steil den Berg runterfahren, miteinander, gegeneinander, aber auch wieder schauen, wer fährt am geilsten, steht am coolsten am besten auf dem Brett drauf. Und so waren quasi die Überlegungen, die Anfänge bei meiner quasi Bordercross-Karriere, ja. Genau, so würde ich es jetzt mal abschließen, dann können wir noch in die nächste Zeitleiste gehen.
David, wie war das damals für dich, als Snowboarden dann olympisch geworden ist? Ich meine, als du dort reinkamst, gab es ja eigentlich noch kaum professionelle Kaderstrukturen. Die Sportart war sehr jung. Ich glaube, Snowboarden ist ja erst 1998 olympisch geworden. Es ging ja damals los mit der Halfpipe und dem Riesenslalom, bevor, ich glaube, 2002 dann der Parallel-Riesenslalom dazu kam und 2006 erst der Bordercross.
Ja, genau, korrekt. So die von den Jahreszahlen und Datum her. Es war dann so, dass das Halfpipe für mich raus war, nicht ins Lager kam. Ich bin da relativ groß und schwer, was dann schlussendlich beim Bordercross praktischer ist. Und ich bin halt bis zum Abitur diese Rennen mitgefahren, Deutsche Meisterschaft und dann Europacup hieß es und diese Weltcups. Einmal war auch ein großes Event am Nebelhorn 2001, den hat es komplett weggestürmt. Da war zum Schluss dann was noch hinbekommen mit einer Papa Roach, wem die noch was sagt, große Band aus Amerika, die haben Mäubele gespielt, dann schlussendlich da war ein Weltcup auch in Oberstdorf. Und während der Schulzeit ist man da halt immer mitgefahren, was möglich war. Also nach Amerika oder so hat es dann nicht gelangt oder zu einer New York WM über den ISF Germany hieß es damals. Und dann war Sommer 2002 und ich bin auch mit einem Kumpel vom Bodensee, waren wir unterwegs und haben dann uns gesagt, hey, bevor wir jetzt aufhören mit den Rennen fahren, weil bei ihm war auch Schule durch und Ausbildung und Zivildienst und was war dann noch? Und dann genau, dann war das Wichtigste, der Hauptgrund war, dass dieser ISF-Profi-Verband, der war dann insolvent, weil Motorola, der Toursponsor, ist abgesprungen und war einfach vorbei. Somit war diese Bordercross-Tour vorbei. Die haben auch Halfpipe gesponsert, die haben halt ein paar Millionen im Jahr zahlt und das hat man einfach irgendwie falsch verwirtschaftet oder versenkt. Und dann haben wir gesagt, wir machen weiter. Und zu der Zeit, in dem Sommer 2002, ist es so entstanden, dass ein paar Personen den Snowboardverband Deutschland gegründet haben, die Idee gehabt haben. Und der wurde dann im 1. Januar 2003, um korrekt zu sein, gegründet. Und dann haben wir uns so informiert und sind dann zum Nationalteam, das gab es dann damals schon, dazugestoßen. Ende Sommer 2002 sind wir dann mit eingeladen worden und da haben wir uns da halt so durchgefragt und waren dann in Chassé mit der Gruppe dabei beim Training als zwei Neue. Und dann ist es eigentlich eh schon relativ zügig losgegangen. Hat man da im Herbst trainiert, ist dann die ersten FIS-Weltcups die Saison gefahren, 2002, 2003. Und ich kann es jetzt ja nicht mehr genau sagen, ob damals schon ob das schon rumgeschwirrt ist über den Winter, ob Bordercross olympisch wird. Aber es war dann 2003 die Entscheidung, dass das 2006 bei den Olympischen Winterspielen in Turin dabei ist. Und ich weiß dann auch nur, es war, wie gesagt, nie der Plan so, dass man da mal mitmacht bei den Olympischen Spielen. Und dann war es aber schon eher so, ah ja, wenn es jetzt olympisch ist, dann kann man das dort auch noch probieren. Also wenn es schon da ist, oder? So in die Richtung, ja. Also so sind die eben die Erinnerungen. Dann haben wir das halt eben auch mit dem Kumpel angegangen, haben dann wird es halt quasi, ist es in das Fahrwasser, der Challenge 23, dann ist es in das Fahrwasser reingegangen, wie es der Vincent von Teenager-Zeiten kennt. Dann bei der Nationalmannschaft mit dem Training am Gletscher über den Sommer waren wir separat oder alleine trainiert, dann aber auch zusammen im Mai noch Snowboarden oder eine Woche irgendwo Rennrad fahren. So ein Ablauf, den wahrscheinlich die Hörer von Vinzenz hat er bestimmt schon viel erzählt. kennen, genau, ja. Und dann ging es so dahin. Und dann ging es einfach mit Riesenschritten, mit voller Anlaufrichtung Olympische Spiele 2006.
Ja. Aber jetzt muss man ja sagen, du hast ja quasi die Sportart von den Anfangszügen bis hin zum Olympia, bis zur ersten Olympiateilnahme warst du ja dabei und hast auch die Entwicklung gesehen, wie es jetzt auch danach weitergegangen ist. Ich glaube, da hat sich jetzt seit in den letzten 20 Jahren, eigentlich Jahr für Jahr, ist das auch professioneller worden. Und ich glaube, wie du anfangs trainiert hast, wahrscheinlich, wo du nur mehr auch so Freestyle gefahren bist, ohne die Strukturen, das war dann kein Vergleich mehr zu dem, wie es jetzt ist, auch in den letzten Jahren, wo du noch Profi warst, oder?
Ja, also völlig korrekt, weil zu Beginn bist du halt hast trainiert am Gletscher, man hat manchmal vielleicht ein paar Rollerwellen gehabt oder Steilkursen, aber sonst ist man halt dann Kicker gefahren, Freestyle und möglichst viel Zeit auf dem Brett zum Verbringen und so die Grundtechniken zum Fahren, schöne Kursentechnik, das ist essentiell beim Bordercross. Und jetzt hat, also so jetzt um die Zeit, oder im Hinblick, sage ich mal, mit den letzten Spielen China, du hast jetzt mehrere Standorte in Österreich, Schweiz, Italien, wo auch Trainingsstrecken sind, wo du hingehen kannst und dann mietest du die da ein und dann kommt da alles zusammen, so wie wenn Ben Vincent, wenn jetzt jemand der Oberstoff oder Schanze hergerichtet hat, wie perfekt präpariert ist. Ja, das ist halt einfach, du hast die Anlage da und kannst dann da voll trainieren, sogar zwischen den Weltcups und im Herbst ist ein bisschen zählen im Wetter, im Gletscher, aber dann eigentlich auch von Weihnachten weg bis jetzt Ostern, Anfang April kannst du zwischen den Weltcups jederzeit die Möglichkeit auf so einer Bordercross-Strecke zum Trainieren. Das hat sich komplett verändert. Und noch eine Anekdote, also beim ersten Mal in Olympischen Spiele, da bin ich auch mit dem Standardbrett gefahren. Das hat jeder so kaufen können. Der Unterschied war halt, man hat die Struktur draufgeschlissen. Und das war's dann auch. Ein paar Leute hatten schon so PTEX-Belege, also ist jetzt so ein schwarzer Belag, der relativ gut leitet, um das nur mal anzuschneiden. Ja, aber jetzt ist es halt maxed out, wie immer. Sobald eine Sportart oder Disziplin olympisch wird, ist ein Geld da, viel oder ganz viel oder so, dass man es halt mit drei Trainern, Physiotherapeut, Videoanalyse, GPS-System, drei Serviceleute, halt das volle Programm. Da wird überhaupt nichts mehr am Zufall überlassen. Also das sage ich mal so, das ist so seit 8 Jahren, so eigentlich seit Sochi, da habe ich dann seit Jahren gehabt, das Sochi Olympische Spiel 2014. Da war es schon so High Variance und da weg die 10 Jahre ist das nochmal, hab dann nochmal durchgedrückt im 6. oder 7. Gang.
Ich muss sagen, ich hatte immer das Gefühl, dass die Snowboard-Community eigentlich recht kleines und recht familiär ist, dadurch, dass es eben eigentlich recht wenige machen. Ist das auch heute noch so?
Es sind jetzt wieder weniger Leute, die auf dem Berg snowboarden. Jetzt sind zum Teil schon die Kinder von den Gleichaltrigen wieder am Berg, wie man es beim Bänkelsaal zum Teil sieht. Und zu der Frage, Corinna, also am Anfang, wo ich da erzählt habe, wo es losging, waren wir halt wirklich am Nebel, ich weiß nicht, das waren 20, 30 Snowboarder, da hast du dich gekannt und dann ist es ja wirklich viel geworden, das habt ihr ja auch jetzt so vor 10 Jahren noch, so bis zwischen 2000 und 2010 war es wirklich dann viel und dann ist es ja wieder weggeknickt von der Anzahl an Leuten, die es machen oder anfangen oder auch ein Feedback kriegst von den Skischuhe in den letzten 10, 15 Jahren hier. Es starten schon immer welche, ich sehe schon noch Glück, aber die Community ist dann wieder kleiner geworden und beziehungsweise die, wo langfahren oder es durchziehen und nicht mit dem Alter wieder auf Ski wechseln, die ist schon wieder überschaubar, würde ich jetzt sagen, auch hier. Ich meine, hier ist man natürlich sehr historisch mit der ganzen Schanzen, ein Langlauf, das ist dann schon ein weißer Fleck auf der Landkarte, das Allgäu, das Oberallgäu mit Snowboard, da ist nicht viel los. In Garmisch gab es auch eine Riesenszene, aber da hat man ja auch in der Zugspitze den Funpark und die Pipe eingestampft und somit steppt das halt dann auch aus. Ja. Wenn dann 2 Stunden weiter fährst nach Largs, da ist so der weltweit beste Parks, Epizentrum, da ist es genau andersrum. Da ist ein Halfpipe-Weltcup, ein Nachtfinale, da sind 10.000 Zuschauer, kann man sich vorstellen. Ja, also Ja, und Frankreich zum Beispiel auch mehr los auf den Pisten, je nachdem, wo du bist im Skigebiet und auch zum Teil in Italien, ja. Weil Deutschland so wie wir halt sind, ist ein bisschen konservativer. Ich weiß es nicht. Ja, genau.
Ja. Nachdem wir jetzt schon so ein Bild davon bekommen haben, wie das bei dir lief, vom Teenageralter bis hin zu Olympia quasi. Du hast aber Abi gemacht, dann auch normal Zivildienst etc. Musste man damals doch machen.
Ja.
Und was ich mich noch gefragt habe, wann kam denn dir, hey, das mit dem Snowboardfahren, dieses lustige Hobby aus meiner Jugend, jetzt mal so platt gesagt, das könnte eine auch langfristig eine Karriere, ein Beruf werden. Wann kam das für dich?
Das kam dann so schon ziemlich bald mit der Entscheidung, hey, da 2003 im Sommer, dass es olympische Disziplin wird. Dann war ein bisschen Sponsorenunterstützung, Preisgeld, Sporthilfe, das waren so die drei Bausteine. Und dann habe ich mir auch gesagt, immer bis zu den Olympischen Spielen 2006 wird's mal probiert. Der Support von zu Hause war auch da, da hat man jetzt auch nicht gesagt, hey, nee, auf keinen Fall. Und dann waren da ab und zu mal ganz gute Platzierungen, so Top Ten und so weiter. Dann war die Qualifikation da mit den Olympischen Spielen. Und da war dann auch so, für mich so war da die Norm, oder halt, da musst du also eine Qualifikationsnorm schaffen, dass du überhaupt dabei sein darfst. Vom DOSB, der Vinzenz hat das bestimmt schon mal erzählt, er kennt sich aus, da gehen dann schon ein paar Mal die Schweißperlen runter, wenn nicht viele Chancen hast. Und da war dann klar, hey, jetzt möchte ich das auf jeden Fall weitermachen. Und dann ging es auch so mit 2006, 2007, den Winter drauf, war dann das erste Podestplatz. Und dann war es quasi aus, im positiven Sinne, da gedacht, jetzt mache ich erst mal das. Und ja, das ist es jetzt. Ja, jetzt habe ich so viel investiert über die Jahre und so ein Level erreicht. Und jetzt versucht möglichst, also nicht abzusagen, ist das total falsche Wort, aber zumindest jedes Mal versuchen, vorne reinzufahren. Ja, das war so der Werdegang, so ab 2003, wo es dann olympisch war, okay, los jetzt. Und dann die Akzeptanz oder das, viele haben auch immer gedacht, was ist es genau, was macht und so weiter. Und dann auf einmal Patch war ich dann mit den Olympischen Spielen in Turin dabei. Und dann war auch von Freunden Umfeld, dann hatte ich gesagt, okay, jetzt, weil das ist so eine Art wie Brief und Siegel, wenn bei den Olympischen Spielen warst, selbst wenn nicht gut performst, platzierungsmäßig, dann gibt es eigentlich auch kaum mehr Rückfragen, weil du kannst halt leider nicht, kein höheren größeren Sportevent, ja. So mit der Akzeptanz und so weiter, ja. So war die zusammengefasst, diese Phase.
Aber war das vorher mit der Akzeptanz, also auch vielleicht im eigenen Umfeld ein Thema, das irgendwie ist, was tut jetzt der da? Also im lokalen Idiom quasi.
Das war schon oft der Fall, oder? Oder ein paar Mal der Fall, nicht oft, aber war halt dann so, war auch egal, man hat ja den Spießer umgedreht und hat dann auch dann gesagt, dass es eh viel geiler ist als Skifahren, weil der Powderturn mehr Spaß macht. Und was will ich jetzt auch machen? Jetzt ist es ja da, Snowboard und Sommer, fährt man Skateboard manchmal, das ist ja auch ein Sport, etwas. Also da, ja, Ruhe jetzt. und jetzt machen wir halt das, oder? Ja. Ja.
Was mich noch interessieren wird, du warst ja bei den X-Games auch und eigentlich so in der, sag mal, Freestyle-Szene und wahrscheinlich früher auch in der Border-Szene, hatte das eigentlich einen viel größeren Stellenwert jetzt als die Olympischen Spiele. Oder wie ist da jetzt so die Entwicklung? Weil mittlerweile denke ich, dass eine Goldmedaille bei Olympia, so macht es für mich den Eindruck bei euch genauso oder generell die Olympischen Spiele genauso den gleichen Stellenwert haben.
Ja, also da stimme ich dir zu. Man müsste jetzt mal noch wirklich irgendwie, kann ja nächste Woche mal jemand fragen bei den Freeskiern oder auch den Snowboardern. Ich habe so das Gefühl, so zwischen 2000 und 2010 war das, da war ja nur alles Jahre Olympische Spiele und da war halt die X-Games, da war es richtig so total am Peak. Auch mit von der Größe her, ich war dann 2008 bis 2012 dabei. Und dann ist jetzt auch für den Fahrer und die Sponsoren, die Podium Olympische Spiele, die Goldmedaille steht überall, aber wenn Silber, Bronze, wo ist es ja auch mega. Also nicht das hier zum Kleid zu reden. Und das ist jetzt halt schon so, dass die immer die Top-Leute zum Teil im Slopestyle-Pipe verschwinden dann. oder es waren wenig Wettkämpfe, aber dann ist auch vom Verband, Sponsoren und die Fahrer selber auch, das ist jetzt auch so einfach Wettkampf-Bobon geworden, da fehlt dann keiner, also ja. Und zu Beginn war es, glaube ich, schon eher X-Games, das Highlight ist weiterhin noch, aber die andere Nummer, speziell, wo es dann zum zweiten, dritten, vierten Mal dabei war, Rash Pipe oder Slopestyle, dann, also 2010, 14, dann ist das nochmal eine Kategorie drüber. Die Core-Medien oder so, also Snowboard oder von mir ist dann Freeski, streiten dann auch wieder rum, oder wenn halt da beim Band-Wettbewerb was so charged wird und so weiter, aber schlussendlich da olympische Goldmedaille, zack, aus, da geht nichts drüber. Du kennst die aus. Vincent, ja. Nee, es ist so, ja. Also es gibt auch, man sieht ja noch im Interview, dass wenn dann einer reinschreit, wenn er gerade gewonnen hat, von früher, ja, das ist bigger than the Olympics, bla bla bla. Und weil halt du auch mit dem als Snowboarder aufgewachsen bist, mit dem X-Games-Traum, weil du halt da eingeladen wirst, dann passiert das. Also für mich war es auch, ich habe dann mal gehofft, dass das mal klappt. Ich habe das auch schon klein aufverfolgt. Immer auf Eurosport kam es, glaube ich, immer einen Tag später als Zusammenfassung und dann mit dem Bordercross durch die Resultate, die haben mir gedacht, irgendwann so 2007, 2008, das müsste jetzt echt mal passieren, weil die Gruppe war halt überschaubar, weil es gab dann nur noch den Schiss-Weltcup, diese 30, 40, 50 Fahrer und von da halt zähl ich runter, die besten 20 und dann irgendwann kam dann die Einladung per E-Mail. Ja. Und dann war es natürlich schon, wie sie es aufgezogen haben, das ist halt schon, da wird null gespart an Geld und dieses Setup da drüben ist halt einfach so ein, das ist dann wie im Computerspiel, so ein XXL-Park, das war schon geil. Und auch das in Aston war das, und das ist ja immer noch ewig, da ist dann quasi ein, jetzt sag ich mal, Zielraum, da ist jetzt Lobstyle, Pipe, Bordercross, wo alles in die gleiche Area reingeht. Und mit Musik-Act, einmal wo wir waren, war 50 Cent unten am Nachmittag da, für so einen kleinen Crowd, das war dann auch lustig. Und dann, ja, denkst du dann auch, ja, da hat er dann so eine Bühne gespielt am Nachmittag, ja. Genau, das war dann schon fett. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt dieses Jahr war, habe ich auch ein bisschen geschaut, da war dann der Big Air, wem das war gesagt, also das war sehr auch, was auch mittlerweile olympisch ist, wo man über einen Kicker springt und sich 4-5 Mal dreht oder noch mehr. Das haben sie schon gar nicht mehr separat gebaut als Schanze, sondern sie sind da auch ein bisschen am Zusammenschrumpfen. Ja. Also auch wie vorhin mit der schönen Kurve in dem Peak, glaube ich, der war auch so zwischen 2005, 2015, 2016. So der, ja, Bordercross ist dann irgendwann rausgefallen. Da haben halt auch zwei so Ami-Stars, die Gold gewonnen haben im Bordercross, Olympia gefehlt und so weiter. Ja. So wieder ein kleiner zusammenfassender Monolog.
David, was würdest du sagen, war für dich dein größter sportlicher Erfolg in deiner langen Karriere?
Schlussendlich dann doch der achte Platz in Vancouver bei den Olympischen Spielen, weil das einfach so ein langes Projekt ist irgendwie. Das geht so, sag ich mal, du weißt, du warst bei den 2006er Spielen, da hat man es ziemlich verhaut. Dann denkst du auch, okay, jetzt dauert es halt wieder 4 Jahre, dass du die Chance hast. Dann hast du den Prozess der Qualifikation. Da musst du vor die Rennen fahren, die Punkte fahren und dann die Qualifikation schaffen. Und dann habe ich mir das immer so aufgeteilt. Und dann an dem Tag X performen, dass es klappt, dann muss halt echt viel zusammenkommen und Glück haben. Das war dann für mich schon das Highlight. Auch das Rennen an sich, das war ein bisschen spektakulär, chaotisch. Und das zählt dann noch mehr. Also ich habe mal bei der X-Games den 3. Platz gemacht, so eine Bronzemedaille gewonnen, da gibt es auch eben Medaillen. Das kommt dann gleich danach. Aber so die Vancouver, der Vancouver-Tag, der ist schon bei mir im Ranking auf Platz 1.
Ich finde aber den Vergleich, also wenn man es jetzt kennt, also wir hier in Oberstdorf kriegen das ja schon sehr mit, weil das ist ja mit Abstand der größte oder auch der einzige Standort für Snowboard Cross jetzt noch in Deutschland, oder? Korrigiere mich, wenn es nicht so ist.
Nee, stimmt. Ja, es ist halt der Bundesstützpunkt, wo die Jüngeren so ab 13, 14 gehen die aufs Internat. Genau, und dann haben wir gerne die Strecke, die man je nach Schneelage im Baute hat.
Da kriegt man das ja schon mit. Auch wenn man das jetzt sieht, du bist jetzt Trainer und im Weltcup, da sind jetzt schon richtig krasse Ergebnisse, auch von den Deutschen. Weil zu der Zeit, wo du noch als Aktiver gefahren bist und dann die Jahre danach, da war ja relativ wenig los mit Erfolgen. Aber wenn man das jetzt sieht, also es sind ja hier vom Stützpunkt einige auch dabei und jetzt, ich glaube, der Martin Nörl zweimal hintereinander Gesamtweltcup, oder?
Genau, ja.
Also das sind ja schon Ergebnisse, die waren wahrscheinlich damals nur gar nicht vorstellbar. Also ich finde es schon beeindruckend, was sich da getan hat. Aber wie jetzt da hier, man sieht schon viele Snowboard-Crosse hier in Stützung in Oberstdorf und da ist schon sind jetzt schon gute Strukturen da.
Ja, danke, ja. Ich meine, du kennst ja auch, da ist ja auch ein Haufen Arbeit dahinter und wie sagt man so schön, Blut, Schweiß und Tränen. und es dauert halt lang, oder? Beim Martin, der ist jetzt, ich glaube Jahrgang 94 oder 92, ich glaube 94. Das hat dann halt auch dauert, oder? Es gibt mittlerweile schon mal durch die Strukturen Leute, die dann halt mit 20, 21 zu performen. Jetzt dieses Jahr mit Leon Ulbricht, der ist ja immer noch 19, der ist jetzt gerade in Rudauri noch bei der JWM. Die ist dann am Samstag. Das ist dann schon was Außergewöhnliches, aber der Großteil ist schon so, dass es eher einige Jahre braucht, um dieses, wie soll ich sagen, diese großen Strecken, um die geht's dann bei diesen WM und Olympischen Spiele oder auch Weltcups, dass man das alles quasi mal fährt und dann lernt, oder? Weil eben die Trainingsstrecken, die man hat, eher kleiner sind und von den Anforderungen nicht so hochwertig sind, oder? Und ein paar junge Leute zünden recht schnell, aber der Großteil der Masse braucht einfach die Trainingsjahre. Das ist so ein bisschen, was wir oft gesagt haben, so wie bei den Ski-Abfahrern. Ich weiß, ich war mal ein Abfahrer bei euch im Podcast. Bestimmt, oder? Ja, sorry, ich muss jetzt mehr ab Oktober höre ich den Podcast. Und da ist ja auch so, die fahren halt, wenn da früher mit Stecher Tobi oder andere geredet hast, ich meine, du hast halt zwei Trainingsläufe und dann fährst halt die Abfahrt mit 100 oder 110 im Schnitt runter. Und wenn dann die öfters dann halt dann in Gröden fährst, das Beispiel haben sie mir dann auch mal erzählt, dann weißt du halt, wo die Tore stehen, so, und dann vergehen halt gleich mal ein paar Jahre. Und jetzt im Bordercross fahren wir natürlich nicht 110, aber die erfahrenen Strecken, auch das speziell das Bordgefühlkurven fahren, das dauert halt. Ja, und ein paar Ausnahmetalente waren es halt mit 19, 20, 21 Jahren. Und bei Martin war auch, wo der 20 war, der war schon gut, aber dass es dann so endet, hätte da, also ich mir auch nicht gedacht, ohne dass ihm was Böses will, aber dass er dann dermaßen geil fährt, hätte die somit, wo der 20 war, eben nicht gedacht. Ja. Und nochmal zu dir oder zu der Aussage, Vinzenz, da hast halt auch die Struktur, wo dahinter steckt, die Möglichkeiten, das kommt ja alles mit dazu, oder was du halt an Trainingsmöglichkeiten hast und an Coaching und sonst das drumherum Versorgung. Das hat sich halt alles gut etabliert. Ja, da ist immer Verbesserungspotenzial da, aber ja, soweit sind wir da schon auf einem guten Stand.
Aber da wird jetzt mal von der anderen Seite betrachtet, weil mich das doch nach wie vor, also verstehe das nicht falsch, da kannst du natürlich wenig dafür, aber mich wundert es von der anderen Seite doch immer noch. Wir sprechen drüber, wie diese Sportart in Strukturen immer professioneller wird, das wird alles immer größer, gleicht sich eigentlich mehr und mehr dem an, was was im Skisport auch passiert quasi. Es gibt mit Martin Nörl einen deutschen zweimaligen Gesamtweltcup-Sieger. Und trotzdem habe ich den Eindruck, das kommt nicht so wirklich bei den Leuten an, die Sportart nach wie vor. Also das zündet nicht so krass. Hast du da irgendwie eine Erklärung für?
Nee, nicht wirklich. Ich habe nicht, dass ich jetzt aufgegeben habe oder abgestumpft bin. Ich glaube halt, dass man halt seit vielen Jahrzehnten in diesem klassischen Samstag-Sonntag-Sportablauf in den Sportschauen von der Akzeptanz so hat. Und das kennen einfach die Leute. Und wie geht das Sprichwort mit dem Bauern? Das, was er nicht kennt, frisst er nicht, ist das korrekt, so in die Richtung, ja. Und jetzt dieses Jahr auch die Ramona Hofmeister, die hat ja drei so Kugeln gewonnen. Also die fährt da PGS, PGL, PSL, Slalom und das hat sie gewonnen und den Overall. Und man will es halt dann nicht zeigen oder keine Ahnung, es sind halt auch jetzt nicht so durchstrukturiert die Events, sage ich mal, wie jetzt in bei euch, Vinzenz, oder auch bei den Skifahrern im Januar, da hast du halt immer Kitzbühel Wengen, um das mal nur anzuschneiden. Und dann liegt es wahrscheinlich auch an den die veranstaltenden Redakteuren, weil die Erfolge wären da. Du könntest natürlich auch sagen, hey, der muss jetzt, nachdem der Martin ja zweimal so den Gesamtweltcup gewonnen hat, sollte jetzt da fix jeder Weltcup live kommen, aber wie bringst du es dann unter? Also, es verbessert sich, es kommt die Zusammenfassung, mehr Live-Zeit wäre gut, würde mich freuen. Man probiert das Möglichste, aber du kommst von der Ski-Alpin-Skisprung-Lobby nicht weg. Ich meine, die Skisprung ist ja mit das krasseste Beispiel. Ich glaube, die könnten noch mehr expandieren, wenn es das so weiter ist. Haben die, ich glaube, 40 Wettkämpfe, wenn man da die Ergebnisse jetzt zum Schluss anschaut, also diese Overall. Und die haben ihre fixen, das ist ja wie eine Sporthalle, das ist ja die Schanze, ein Flutlicht, klar haben sie ihren Windscheiß immer, jedes Mal. Aber sonst ist es einfach, das ist halt da und das macht man jetzt seit 70 Jahren und oder noch länger. Und ja, das ist schlussendlich Snowboarden, bei uns auch mit den Strukturen. Ich meine, das erste Mal olympisch waren wir 2006, inzwischen 2024. Ich habe mal das Buch von Felix Gottwald gelesen, da ist drin gestanden, dass der 2002 hat da auch, glaube ich, 2002 haben sie selber Cheekwachs noch. Also von der Zeitleiste her, da von der Entwicklung oder auch, wo, wenn du überlegst, nordische Kombination, wo war die in der 80er? Und wo sie jetzt ist bei euch da mit Wachstruck und was weiß ich, was das für einen Wahnsinn gibt, das dauert halt dann auch, wenn man es jetzt so sieht, von der TV-Einschaltquoten oder TV-Zeiten da, wenn man es jetzt dann so sieht, wäre vielleicht dann in 20 Jahren nochmal mehr los. Aber ja, es ist, glaube ich, so ein Ski, das Fiss, so ein Lobbyismus da, dass man halt sagt, okay, ihr kriegst da so einen kleinen Teil und that's it. Ja, da kann man nur versuchen, jedes Mal mit guten Ergebnissen und Performance sich da rein zum drücken, weil da kommst du nicht mehr aus. Oder weil wenn du gut fährst, Top-Platzierung, dann müssen sie es ja zeigen.
Aber David, würdest du trotzdem sagen, dass die deutschen Snowboard-Crosser Nachteile haben gegenüber der internationalen Konkurrenz, was jetzt Stichwort Finanzierung, Förderung angeht, weil die Sportart eben weniger Aufmerksamkeit genießt? Weil ich habe zum Beispiel, also es war ja im Anfang des Winters recht präsent, dass Martin Nörl zusammen mit Teamkollegin Jana Fischer für 3 Wochen nach Australien geflogen ist, weil eben die Bedingungen auf der Nordhalbkugel im Sommer auf den Gletschern einfach nicht so gut sind und da eigentlich die, ja, eigentlich fast alles aus eigener Tasche gezahlt hat.
Ja, ich sehe das von zwei Seiten. Also erstmal ist es individuell halt schade, wie bei Martin, wenn du zweimal den Globe wünsch hintereinander, dann sollte auch obendrauf hier irgendwie was Gescheites kleben um eine Riesensumme. Das hätte er einfach verdient. Wenn man es jetzt so vergleicht, wer gewinnt einen Gesamtweltcup im Skispringen oder im Langlauf oder bei dir, Vinzenz, da sollte schon was dabei rumkommen. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, dass man das deutsche Sportsystem mit dem DOSB, die kriegen halt auch ihre Summe. Dann machst du als Verband deine Saisonanalyse und das kriegst du halt dann, was es halt dann gibt. Und sie haben die letzten Jahre, sie streichen halt immer mehr zusammen, weil die geopolitische Lage sowieso auch völlig eskaliert. Aber ganz klar, bin da bei dir, andere haben vielleicht ein bisschen mehr Geld, da tun aber dann die Fahrer auch wieder selber mehr Eigenanteil zahlen. Aber dass man dann, und da bin ich dann schon auch da, aber dann schon so eine Zündschnur, wenn sie dann immer alle 4 Jahre die Medaillen fordern, du aber das Grundlage, was du am Plan hast, kaum machen kannst oder schon machen kannst, aber jeden Cent umdrehst und die Budgettöpfe sind sehr, sehr starr. Weißt du, wenn man jetzt da, also es gibt Training und Wettkampf und was verschieben will, jetzt geht das ja ins Detail, die Flexibilität, das ist halt auch so typisch deutsch dann in den anderen Ländern auch, aber das nervt halt unglaublich. Mit dem schlage ich mich dann rum und zum Schluss kriegen es halt dann die Sportler ab oder beziehungsweise, was ist halt dann im Training möglich, oder? Ich sage ja immer, ich will ja dann nicht im Sternenhotel wohnen, aber wenn ich halt dann Herbst hinten aus im Jahr, weil es ist halt ein Sport, der wird halt nicht wie bei einer AG von Juli bis Juni gerechnet, sondern bei uns geht es halt am 1. los bis 31.12. Und wenn dann halt entschieden wird beim FIS-Kongress im Mai, es kommt noch ein Weltcup dazu, im Dezember, den du es vorher nicht geplant hast, stehen auf einmal wieder 20.000 Euro. Und dann musst du dann da wieder Anträge stellen und so weiter. Ich meine, so ist das Spiel, aber wie gesagt, einfach das mal das Training abdecken kann. Wenn man nach Südamerika oder Australien geht, da ist Eigenanteil gefordert. Aber wenn man alles zusammenstreicht immer oder halt gleichbleibend macht, dann ist es für alle frustrierend, Sportler wie Trainer. Weil es hat letztes Jahr der Martin Silbermedaille gewonnen und den Gesamtweltcup zum zweiten Mal. Und der Etat ist gleich geblieben oder glaube von 5% geschrumpft aus, ja, wenn jetzt der Etat im sechsstelligen Bereich ist, sind 5% oder so auch schon wieder viel, wenn das runterbricht. Und das denke ich mir dann halt auch, oder? Und dann muss man irgendwo auf den Zettel schreiben, ja, in Mailand Cortina spiele ja da Medaille oder da, weil irgendwas muss ich auch entscheiden, weil kannst du ja auch nicht in die Tasche lügen. Und auch noch, dann bin ich auch fertig im irgendwann habe ich es loschen, ich glaube, wo die Leichtathleten letztes Jahr so auf die Mütze gekriegt haben bei der WM, da war dann in irgendeinem Artikel in der Süddeutschen, also sind Top 10 die neuen Medaillen in Deutschland, oder? Und so dieses Aufwand und Ertrag oder auch den Anspruch, da müssen sich halt mal die Leute, die Entscheider, die in der Sportpolitik hocken, sich das dann überlegen. Das kann ich hier auch lamentieren. Ich muss zuerst vor der eigenen Haustür kehren, aber, oder ich gehe dann auch da zum DOSB und versuche da dann eine Stufe weiter beim BMI mehr Geld rauszuholen. Das könnte man natürlich auch sagen, orientiert sich doch an der freien Wirtschaft, dass da ein paar Großsponsoren bei Snowboard Germany mitkommen, die dann da was puffern können, aber das ist halt momentan auch schwierig, ja. Und zum Abschluss, Corinna, das ist jetzt nicht so, dass es da wieder mit der TV-Einschaltquoten, mit der Lobby ist, dass einfach, da wird diese Analyse-Schablone drüber geklickt und dann kriegt halt jede Sportart diese Gelder. Da kann man mal für die engagierten Podcast-Hörer, Entschuldigung, kann man mal POTAS-Analyse googeln und da ein bisschen rumklicken und Artikel findet man da genügend, dann kann man sich da mal ein bisschen einlesen. Und da kommt dann das, was ich jetzt so in meinen Worten gegeben habe, in langen Artikeln, kann man sich da einlesen, dann wird man sich auch manchmal wundern oder kann man sich dann gut informieren, wie das so in Deutschland funktioniert, wie gut die Ergebnisse, Medaillen, wie da diese Gelder verteilt werden. So. Lang erzählt, aber es ist halt auch echt, es ist ein komplexes Thema, ja.
Ein komplexes Thema und aber auch ein spannender Themenkomplex. Ich glaube, bei euch merkt man im Vergleich vielleicht auch zu den Skisportarten, die wir sonst hier oft auch besprechen, Phänomene wie in der Leichtathletik. Da wurde das ja groß diskutiert und haben Leichtathleten ja auch teilweise aufgeschrien, wie zum Beispiel Gina Lückenkämper, die dann sagen, ja, wir in so einem olympischen Zyklus, wir müssen eigentlich den Großteil der Zeit unter Amateurbedingungen arbeiten, ihr erwartet von uns aber Top-Resultate gegen Leute, die quasi durchwegs auf Profiniveau durchfinanziert sind. Macht sich bei euch dann vielleicht einfach doch nochmal mehr bemerkbar als jetzt in so manchen anderen FIS-Sportarten.
Ja, voll. Und mir fehlt dann eben da so eben mit der Ergebnisse, was dann gefordert ist, so Anspruch und Wirklichkeit. Das ist dann da völlig falsch. Es gibt, glaube ich, auch den Zehnkämpfer, der dann Texas ist. Da hat halt, gut, das ist halt Uni Texas, das ist dann eh wieder privat finanziert. Da hat die Uni mehr Sportetats, glaube Deutschland, die ÖSB. Aber ja, wie auch bei der Lückenkämpfer mit dem Beispiel. Ich glaube, da kommen, wo ich das dann gelesen habe, da kommen wir sogar besser weg. Das ist bei uns dann sogar professioneller, bei der Leichtathletik, wenn die GEA irgendwas verzieren, da haben wir, glaube ich, echt Glück, wenn man es halt im Hintergrund gut macht. Und wie gesagt, vielmehr, es ist schon auf einem guten Level. Es sind dann eher dann so Kleinigkeiten, wo dann nicht tagelang an der Excel rumbastisch und machst. Ich glaube, das ist so ein Trip nach Südamerika aufstellst, jetzt vielleicht in 5 Monaten. Und ich glaube, beim DSV ist vielleicht etwas mehr Geld da, weil die halt über die ganzen Events mehr TV-Gelder generieren, Sponsorengelder, weil es ja, ich weiß nicht, wie viele Weltcups macht der DSV, 15 bis 20. Da kommt dann in diese Leistungssport GmbH, glaube ich, mehr Geld rein, das es bei uns nicht gibt. Und mit denen tut man auch wieder, glaube ich, kann man wieder was abfangen. So grobes Halbwissen, ja.
Ja, aber ich glaube, das hängt schon auch einfach jetzt bei euch auch. Um das mit dem Leichtathletikverband zu vergleichen, das ist halt ein Riesenverband in ganz Deutschland und der Snowboardverband und jetzt die Sparte Snowboard Cross die besteht ja eigentlich nur in Oberstdorf so als Stützpunkt. Also das ist ja dann doch,
dazu,
überschaubar, ja. Und das kann man dann sicher besser planen, wie wenn man da in ganz Deutschland Leichtathletik kann man überall ausüben.
Genau, ja.
Da überall Möglichkeiten schaffen muss. Und ich glaube, so wie jetzt die Möglichkeiten hier am Stützpunkt sind, speziell für euch, aber auch für uns, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und da tut sich was, da hat sich in den letzten Jahren was getan. Und ich glaube, deswegen sind ja auch die Ergebnisse jetzt auch in den letzten Jahren so kommen bei euch, weil halt hier vom Internat weg bis zum Profibereich, da hat man beste Voraussetzungen. Klar, man kann sich immer beschweren und man sollte immer schauen, dass es besser wird, aber ich glaube, die Voraussetzungen, die wir hier haben, die sind schon ziemlich gut.
Das glaube ich auch. Ich denke echt, ohne dass ich es weiß, aber wie du sagst, wenn es mit Gesamtdeutschland 10 Leichtathletik machst, überall, da sind bestimmt genug Hallen oder Sportplätze jetzt ganz plakativ abgesperrt, wo einfach geil drauf kannst oder irgendwas ist kaputt und geht nicht. Und bei uns ist das Kombination Schule, Sport und von mir ist dann auch Kraftwald, Turnhallen, die sind da, stehen da auch ein paar Veränderungen an, aber das muss ja schon passen oder sehe ich auch so, weil sonst wären die Leute nicht so fit körperlich und dann dementsprechend, um auf dem Schneesee zu performen, ja.
David, du hast, können wir vielleicht verraten, außer das ist jetzt sehr unangenehm, dann musst du was sagen, aber in Oberstdorf den Spitznamen, ob deiner Reisen in deiner Karriere den Spitznamen Weltspeiser, weil du doch auch schon einiges gesehen hast. Warum bist du denn trotzdem immer irgendwie Oberstdorfer geblieben und in Oberstdorf geblieben?
Ja, weil es schön ist. Hier sind Familie und Freunde und Berge und dann hast du halt da die Zeit daheim, wo man da sich halt wieder ausruhen kann von den Trips. Es waren ja dann viele Sportler, da wo die Wurzeln sind. Da ist man dann gern. Und es gab dann schon auch viele intensive Jahre, wo man halt dann 150, 180 Tage im Jahr weg ist, was jetzt eigentlich gar nicht so viel ist, wenn man es jetzt mal zu anderen Sportarten oder je nachdem, wie man drauf ist, relativiert. Aber da, das war für mich immer wichtig, so das Drumherum-Umfeld und auch mit Freunden, wo dann da im Sport, die kennen sich zwar aus, aber da sind dann andere Dinge wichtig, wo du halt dann sofort dann abschalten kannst, wo es dann nicht um den Sport geht. Das war früher so und jetzt auch noch so, ja.
War dann bei dir irgendwann mal die Überlegung, wenn man wirklich so in deinen wilden Jahren, sage ich jetzt mal, wo vor olympischen Strukturen und allem, wo du ja wirklich auch ja überall beim Snowboarden unterwegs warst, war dann da auch mal die Überlegung, so die Base aufzugeben in Oberstdorf oder war das bei dir gar nie?
Ja, coole Frage. Ich habe da mal, wo ich die bei den X-Games, wo es dann gut lief, da habe ich mir schon mal gedacht, könnte ich mir vorstellen, also zumindest ein paar Monate im Amiland zum Wohnen, Colorado oder so oder irgendwo. Also so halt so wie diese Zeit Weihnachten bis Ostern, oder ob das dann funktioniert hätte, mit dem Wettkampf sei dahingestellt, aber so als Winterbase, dass man dann einfach 4 Monate da lebt oder wohnt, die Gedanken hatte ich dann. Schon mal, ja. Das ist jetzt auch schon eine Weile her, aber das Sommer schon zu Hause, aber die Winterbest zum Verlegen war schon mal die Überlegung, gab es oder Gedanken. Ja, das war jetzt dann nicht abwegig, speziell in der Zeit, wo wirklich viel los war, in den Anführungszeichen oder in den wilden Jahren, wo viele Wettkämpfe waren. Da habe ich mir dann gedacht, ja, warum nicht? Das wäre mal, könnte man mal ausprobieren, wenn man ja eh nur immer ein paar Tage dazwischen daheim ist.
Aber ich muss sagen, ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil wir hören immer von anderen, von vielen Sportlern, dass es schon teilweise nervig ist, so viel unterwegs zu sein, so viele Tage im Jahr von zu Hause weg zu sein. Und wenn du so erzählst, hat man so das Gefühl, du hast den Sport halt auch einfach gern gemacht, um was von der Welt zu sehen, um was mitzubekommen. Und trotzdem bist du immer wieder in deine Homebase nach Oberstdorf zurückgekehrt.
Ja, ich meine, und das ist dann auch, fällt auch als guter Abschluss. Das war auch so, wo ich Snowboard angefangen habe, hast du die Magazine gelesen, hast du Reiseberichte gelesen. Jetzt kannst du es ja sekündlich auf Instagram reinziehen. Damals war das halt super. Da war im Herbst kam ein Snowboard-Magazin, dann war halt ein Reisebericht nach Argentinien oder sonstiges oder ein Bild, wie ein Boardbag ins Flugzeug eingepackt wird. Und hast du auch gedacht, wow, auch geil. Oder da gab es ja noch, wie das ja im Herbst, die Movies auf vielleicht VHS und dann auf DVD. Und dann hast du auch gedacht, boah, das wäre schon eine coole Location, wo man snowboarden kann und dann einfach über den Sport oder ohne viel durchdenken, was mache ich in 2, 3, 5, 7 Jahren so im Lebensplan mit der Sportkarriere, dass es das ermöglicht hat, das habe ich, glaube ich, immer zu schätzen gewusst und dementsprechend haben wir, oder das war so die Denke auch, ja, einfach, wenn man sich dann da reinhängt, kann man wirklich relativ schnell gut werden, die Wettkämpfe fahren und dann an diese Orte reisen und hinkommen, wo man sonst mit nur sehr viel Aufwand, Urlaub oder sonstigem hinkommt. Das habe ich also immer zu schätzen gewusst, ja. Und natürlich auch, was wir jetzt im März vom Programm hatten, da wenn es dann rum ist, bin ich auch froh, weil das waren halt dann, das ist gerade 7 Rennen in 28 Tagen auf 2 Kontinenten, da bist du dann auch weich gekocht. Da bist du nicht mehr al dente. Ja, aber das Rumreisen mit dem Magazin, das war schon geil. Dann hast du tatsächlich irgendwann den Ort, wo du mal gelesen hast, den Bericht geschafft und denkst, oh yes. Ja, Wahnsinn.
Mittlerweile nach all den Jahren, die du das schon machst, was bedeutet Heimat sonst für dich?
Ja, Freunde und Familie. Ja. Ja. Da muss, also normale Leute. Und halt, ja, weil die auf der Tour sind auch alle normal, aber ist halt der eigene Leute. Ja, das ist das eigenes, ja. Für die sind, ja, das sind zwei so Karriere-Sachen. Da zum Schluss war jetzt auch, wir waren jetzt noch in Kanada, letzter Weltcup, da war jetzt, heute ist, weiß ich schon, Mittwoch, letzten Dienstag zurück und da ist dann auch immer so eine, ja, schönen Sommer, High Five und dann sehen wir uns wieder im September oder Oktober. Sind dann alle froh, wenn jeder seine Welt wieder abtaucht.
Und da würde ich sagen, Finzi, das kannst du mir sicher auch bestätigen. Ich glaube, das macht Oberstdorf dann doch aus, dass es so ein Ort ist. Da ist dann, so gerade wenn nicht Wintersport so ist, da ist dann wurscht, ob du vor Ort Zahnarzthelferin bist oder Noko-Olympiasieger, der gerade wieder heimkommt. Irgendwie, das funktioniert so als ein Dorf und es spielt eigentlich gar nicht so eine große Rolle, was die Leute dann außenrum machen.
Ja, genau. Ich glaube, vor allem so in den ruhigen Monaten in Oberstdorf, so April und Mai, wenn ich dann auch viel daheim bin, da ist dann auch mal nicht ganz so viel los und da trifft man dann doch wirklich auch dann viele alte Freunde und so wie wir uns dann treffen, David oder andere Sportler, wenn dann alle mal zurückkommen, dann da kann man sich dann auch immer über die letzte Saison unterhalten und ja, was jetzt so, wie es jetzt so weitergeht. Und man trifft sich halt wirklich auch mit anderen Sportarten, kommt so aus der Bubble, aus der eigenen Sportart schon ein bisschen raus.
Das finde ich aber auch in der Snowboard-Community besonders cool. So kam ja auch mehr oder weniger zufälliger zu diesem Banked Slalom, dieses Snowboard-Event in Oberstdorf, dieses Rennen, weil ich habe ja sonst selber keinen Snowboarder, ehrlicherweise, aber warum ich das immer wieder gern gemacht habe, da dann das auch zu moderieren etc., ist, weil das schon irgendwie eine besondere Community ist. Du hast da irgendwie bei diesem Rennen irgendwas zwischen 100 und 120 Leuten am Start und wie wir am Anfang gesagt haben, da sind Leute dabei, die stellen sich da zum ersten Mal überhaupt aufs Brett, genauso wie aktuelle Snowboardcross Kaderfahrer und irgendwie dazwischen ist Platz für alle und jeder ist da dabei und irgendwie eine große Fete, wenn man so will.
Ja, das macht's aus, oder? Da schauen dann alle cool aus und so weiter, aber wenn es jetzt nur um das Banket fahren geht, um die Sache an sich, das Snowboarden, da kann jeder mitmachen und das ist das Coole dran. Also von klein bis alt, im ersten Mal auf dem Brett und ja, man muss viel genug sich den Platz sichern, den Startplatz, aber dann kann einfach jeder mitmachen. Dann hat jeder auch Gaudi.
David, hast du sonst noch vielleicht zum Abschluss für unsere Hörer ein, zwei Geheimtipps für Sachen, die man in Oberstdorf machen kann, sei es mit Snowboard oder ohne?
Im Frühling irgendeine gemischte Wanderbergtour mit anschließender Einkehr. Aber da empfehle ich Kegelkopf und dann Kegelkopf. Kegelkopf Bergtour und dann ein Kegelkopf Einkehr.
Das klingt nach einem sehr guten Programm und vielleicht trifft man dich ja auch mal über den Sommer hinweg.
Ja.
Auf irgendeiner Bergtour. Oder vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen, danach, bei der Einkehr danach. Ja. David, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch vor allem für diesen Einblick in eine für uns und unsere Hörer ja vielleicht auch etwas neue Welt, in Anführungszeichen, abseits des Skisports. Und vielleicht sind ja auch ein paar dabei, die ab sofort begeistert Snowboardcross schauen.
Ja, danke euch. Ja, es waren schon viel Anhalt, 30 Jahre komplex zusammen gefasst. Aber ja, das in ein paar Sätzen kann man das nicht alles so wiedergeben. Oder ihr müsst ja auch Rhetorik und Journalismus machen, aber lieber das breit erklären, dann versteht es jeder.
Ja, danke dir.
Hoffentlich ist es mir gelungen. Ja, danke euch.
Danke für deine Zeit.
Und gute Woche noch. Schönen Tag. Ja, bitte. Bis bald. Ciao.
Und falls ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt oder irgendwas loswerden wollt, könnt ihr das wie immer gerne tun auf Instagram an ski.happens oder per Mail an team@ski.happens.de. Und damit sagen wir danke, dass ihr auch bei unserem kleinen Ausflug ins Snowboard-Business heute dabei wart. Wir hören uns wieder nächste Woche zur letzten Folge der Saison. Und Jungs, wir sehen uns am Freitag in Oberstdorf.
Das wird ein Fest. Mehr dazu dann vielleicht, je nachdem, nächste Woche. Wir gucken mal. Wir freuen uns. Söll.
Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Happens.